Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 8. Folge von Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast. Heute am Mikrofon, an den Kopfhörern, Janis und Raphael aus Krefeld und wie heißt nochmal das dritte Weltdorf, in dem du wohnst?
Trier, glaube ich.
Trier war es,
ja, genau. Herzlich willkommen, liebe Mullis. Und übrigens, Janis, 8, das ist meine Lieblingszahl. Also ich freue mich total auf diese Folge. Die 8 wird ja oft missbraucht, sage ich mal, von Menschen rechter Gesinnung, die gerne den 8. Buchstaben im Alphabet damit sehen und aus der 88 gern ein, will ich gar nicht sagen, machen. Und aber ich liebe die 8. Die 8 ist die Unendlichkeit, sie ist symmetrisch, sie ist wunderschön. Ich freue mich extrem auf diese schöne 8. Folge mit uns beiden.
Ich wollte schon gefragt haben, was steckt denn bei dir dahinter, hinter dieser Faszination für die 8? Das ist doch bestimmt irgendwas esoterisch Bedeutsames.
Ja, aber esoterisch. Ich würde es mal spirituell nennen. Esoterisch klingt direkt so negativ konnotiert. Aber nein, aber es ist, die 8 ist die Unendlichkeit. Das finde ich toll. Und man kann sie ja drehen, wie man will. Also sie ist symmetrisch. Also ich finde, die 8 ist formvollendet und ich feiere sie besonders, damit sie eben nicht missbraucht wird von einigen Menschen. Das hat diese 8 nicht verdient, sage ich mal.
Da hast du vollkommen recht. Die Leute, die uns sonst ja immer pünktlich am Sonntagmorgen hören, haben sich dann schon vielleicht gefragt, warum gibt es gerade nichts? Warum sehe ich in meiner Podcast-App meiner Wahl keine neue Folge? Das liegt darin, dass Raphael und ich, also wir könnten jetzt das in nett ausdrücken und sagen, es war von vornherein so geplant, dass wir erst sonntags eine taufrische Folge aufnehmen. Die Wahrheit ist aber, wir hatten gedacht, ja, wir nehmen die samstags auf und samstags abends schrieb Raphael mich an um, weiß ich nicht, 9:30 Uhr abends. Wollten wir nicht heute einen Podcast aufnehmen?
Ach ja, da war doch noch was. Es gab mal eine Podcast-Folge. Und weißt du, Janis, bei mir standen schon zehntausende Menschen vor der Tür und protestierten, wo denn die neue Podcast-Folge bleibt. Und
ich hoffe, mit Maske und Abstand standen die bei mir vor
natürlich,
der Tür.
Natürlich.
Ja, ist klar.
Und mit so kleinen Trump-Schildern. Das habe ich vor kurzem bei Gemischtes Hack gehört, das fand ich sehr lustig, dass die darüber geredet hatten. Die meinten, so Trump-Wähler, die haben immer sofort, wenn eine neue Nachricht rauskommt, haben die sofort die dazugehörigen Plakate schon fertig. Also wenn es irgendwie darum geht, irgendwelche Stimmen auszuzählen, und, also Trump muss noch irgendwas sagen oder was twittern, dann gibt es schon irgendwie tausende von Trump-Wählern, die dann diese dazugehörigen Schilder schon haben, die sie dann irgendwie in die Kamera halten können. Das ist,
vielleicht gehört die zum Supporter, vielleicht gehört es einfach zum Supporter-Fanpack. Kriegst du einfach irgendwie 20 Blanko-Schilder mit Markern, mit Hexmarkern, damit du die direkt beschriften kannst.
Genau, zum Selbstausdrucken, sofort ready. Ja. Ja, aber wir haben heute richtig was vor, Janis, ne? Also dafür, dass wir so spontan uns jetzt am Sonntagmorgen hier beim Kaffee treffen.
Genau. Ausnahmsweise mal kein Bier.
Ja, aber du hast übrigens gesagt, Janis, Klammer auf, Klammer zu, dass du schon um 7 Uhr aufstehst am Sonntag. Das war für mich erstens ein Schock und zweitens habe ich mich natürlich gefragt, warum steht Janis am Sonntagmorgen um 7 Uhr auf? Was machst du denn dann?
Ich habe mich schon gebessert. Als ich ein Kind war, bin ich um 5 oder 5:30 aufgestanden. Sowohl meine Großeltern als auch meine Eltern, vor allem meine Oma und meine Mutter, können da richtige Geschichten von erzählen. Meine Oma tut das tatsächlich immer noch sehr gerne, dass früher, wenn ich, wie man das halt früher gemacht hat, ne, da hat man als Kind Ferien gemacht bei Oma und Opa, weil da konnte man lustige Sachen machen und es gab immer lecker Essen, weil Oma sowieso die beste Köchin auf der Welt ist. Und da war es regelmäßig so, dass ich halt um 5 Uhr morgens wach wurde und aufstehen wollte, weil ich dann einfach nicht mehr schlafen konnte. Ich war dann ausgeschlafen. Aber ich habe halt nicht, weiß ich nicht, bin ich für mich selbst aufgestanden und habe gelesen oder bin runter ins Wohnzimmer und habe den Fernseher angemacht, weil das durfte ich nicht. Sondern ich sowohl zu Hause als auch bei meiner Oma stand ich auf, ging zur Schlafzimmertüre von, in dem Fall, meinen Großeltern, die immer ein Spalt offen war, damit man nachts hört, bei Kindern im Haus, ne, da ist man immer ein bisschen vorsichtig. Ja. Und dann stand ich da einfach wie so ein Psycho-Serienkiller an diesem offenen Türspalt, stand da und wartete darauf, dass meine Oma irgendwie merkt, dass da jemand steht und die Augen öffnet. Und ich stand da halt immer wie so ein Psycho. Krass. An der Tür. Ja.
Und wie ging deine, ist deine Oma damit umgegangen?
Also ich glaube, beim ersten Mal hat sie sich vermutlich zu Tode erschreckt, ebenso wie meine Mutter. Aber irgendwann war das halt auch so, ja, okay, der steht schon wieder da und es ist erst 5 Uhr. Und sie hat mich dann immer noch mal ins Bett geschickt und 5 Minuten stand ich aber wieder da. Was bedeutet das immer, wenn ich bei meiner Oma auf Ferien war, ist sie dann halt einfach mit mir dann irgendwann um 5:30 oder sowas aufgestanden und ja, hat dann schon mal angefangen zu kochen und Pudding zu machen, weil es gab bei Oma jeden Tag frischen Pudding.
Oh, geil.
Ja, ja, genau. Und das hat sich schon gebessert. Mittlerweile ist es so, dass ich hier erst um 7 aufstehe, aber das hat sich bei mir irgendwie auch gehalten. Ich war nie so der Langschläfer. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse zu viel vom Tag, wenn ich.
Aber wie ist es denn mit deiner Freundin? Ist es so, dass sie länger schläft oder auch mit dir aufsteht? Oder stellst du dich dann auch in den Türspalt, bis sie wach wird?
Stimmt. Ich stehe auf und stelle mich dann in den Türspalt und warte, bis sie wach wird. Ich liege neben ihr und starre sie an, bis sie aufwacht. Nee, ja. Also so eine Ultra-Langschläferin ist Ronja zum Glück auch nicht. Die steht auch dann selbst am Wochenende spätestens um 9 Uhr auf, dann ist die wach und so, dass es geht. Und meistens beschäftige ich mich dann 2 Stunden irgendwie, ich schleiche aus dem Schlafzimmer und setze mich ins Wohnzimmer und lese da oder mache weiß der Teufel was und fütter die Katzen, die sowieso schon rumstreichen um die Uhrzeit und gefüttert werden wollen. Das geht zum Glück. Also ich bin auf jeden Fall nicht lange alleine morgens.
Also wenn ich mal eine Wette verlieren sollte, Janis, oder so, oder wenn wir uns mal streiten hier oder so, oder ich eine Strafe abbüßen muss, dann können wir ja mal sonntags morgens um 7 Uhr einen Podcast aufnehmen.
Das oh ja, das fände ich fantastisch. Auf der Gegenseite, ich bin natürlich so ein richtiges Rentner-Life, auch wenn es ums Schlafen gehen geht. Das heißt, ich gehe halt auch um 10 Uhr oder um 10:30 spätestens ins Schlafen. Das heißt, wenn ich die Wette verliere, nehmen wir mitternachts die Folge auf.
Okay, und, ja, das wäre also meine nächste Frage gewesen, weil also mir geht es zum Beispiel im Leben immer nur darum, ich kann mich, glaube ich, auf jede Uhrzeit einstellen. Aber lieber ist mir natürlich ausschlafen, lange schlafen und nachts lange aufbleiben. Ich bin so eine Nachteule. Aber 8 Stunden Schlaf ist für mich so der Idealzustand. Das heißt, wenn ich morgens immer so um 7 Uhr aufstehen müsste, was ich auch manchmal muss, auch als Schauspieler, dann gehe ich ja auch dementsprechend schlafen, dass ich dann auf jeden Fall, also idealerweise diese 8 Stunden hinbekomme. Und das legt sich ja, also der Rhythmus, der kommt ja dann auch ins Leben so. Also ich meine, wenn du dann jeden Morgen um 7 Uhr aufstehst oder jeden Morgen um 6 Uhr aufstehst, dann gehst du eben auch jeden Abend um 10 Uhr oder um 11 Uhr schlafen und dann ist das ja auch wieder gut. Aber ich bin so natürlich der oft spät ins Bett geher durch, ja, abendliche Vorstellungen auch oder so. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich dementsprechend auch länger schlafen kann und am Wochenende dann noch länger.
Ja, nee, irgendwie, ich konnte das nicht. Also ich wäre auch besser an eine Zeit geboren worden, als meine Eltern und meine Großeltern, wenn die noch zu irgendwelchen Partys gingen, dann ging man halt eben um 9 oder so und nicht wie heute. Also aktuell geht man ja sowieso nirgendwo auf Partys, aber sonst mittlerweile ist es ja so, dass man sich irgendwie dazu verabredet, dass man um 11 oder 11:30 losgeht, weil wenn man vor Mitternacht irgendwo aufschlägt, ist halt irgendwie noch leer. Das heißt, es fängt erst super spät an und ich schaffe das schon gar nicht. Also bei mir war es gefühlt fast jedes Mal so, wenn wir uns vorgenommen haben, irgendwo hinzugehen, das Warten zu Hause, bis man endlich losging, hat mich so müde gemacht, da war nämlich eigentlich schon wieder meine Schlafenszeit. So, weißt du, wenn man ab 9 unterwegs ist, dann geht das. Aber wenn man bis 11 Uhr zu Hause sitzt, dann schlafe ich auf der Couch ein.
Ja, ist generell so ein Phänomen. Ich bin, glaube ich, auch nicht so ein Freund davon, noch lange zu Hause zu bleiben, bevor man losgeht. Das macht man ja immer so, ein bisschen vorzuglühen oder sich warm zu trinken. Oder ist für mich auch idealer, wenn man einfach früher schon irgendwo hingeht, finde ich. Oder vielleicht, man kann ja auch vorher, ich meine, vor Pandemiezeiten, sage ich mal, konnte man ja auch zum Beispiel vorher in der Kneipe, bevor man da in den Club geht oder so. Aber ja, lustig, also wenn wir morgens um 6 Uhr einen Podcast aufnehmen würden, dann wäre ich möglicherweise noch wach, Janis, und du schon wach oder so.
Und ich schon wach, genau.
Ja, das wäre eigentlich eine gute Sache, so ein mitten in der Nacht Podcast, Janis steht auf und Raphael kurz vorm Schlafen gehen oder so. Oder,
Das können wir sehr gerne mal in Angriff nehmen.
Ja, was sagt ihr dazu, liebe Mullis? Ihr könnt das ja auch mal gerne schreiben. Und wenn ihr nicht Mullis genannt werden wollt, dann könnt ihr das.
Das ist das zu spät. Das hat sich jetzt durchgesetzt.
Ist jetzt zu spät, ja, genau. Ich gebe zu, dass es von den Hackis inspiriert. Aber.
Das ist zu spät.
Ja.
Ach ja, du hast gesagt, wir haben viel vor heute, hast du gesagt.
Ja, was heißt viel vor? Also ich fand tatsächlich, ich meine, wir sind ja Deutschlands belgischer Podcast. Das heißt, wir möchten natürlich für den ganzen deutschsprachigen Raum Themen finden. aber natürlich sind wir letztendlich deutschsprachige Belgier und es hat, wie ich finde, eine krasse News gegeben, sag ich mal, in Ostbelgien. Und die sind ja gar nicht so von deutschen News fremd, nämlich es geht um Plagiatsvorwürfe gegen Carlo Lejeune, der ist, korrigiere mich, der ist Leiter des, wie heißt das für Geschichte, Zentrum für Geschichte?
Zentrum für Ostbelgische Geschichte?
Zentrum für Ostbelgische Geschichte. Also hat eine hohe Position in Ostbelgien. Hat wie viele Preise schon bekommen und letztendlich ist er so ein Ehrenmensch, sag ich mal, in Ostbelgien, der schon wirklich viel für Ostbelgiens Geschichte und Kultur gemacht hat und die Aufarbeitung. Du bist ja bestimmt viel besser informiert als ich, weil ich ja schon lange aus Ostbelgien raus bin. Aber ich weiß nur, dass er auf jeden Fall, also den kennt man einfach. Den kennt man und das ist jemand, der sehr gut angesehen ist. Logischerweise durch all seine, wie würdest du es sagen, durch die Verdienste, die er für die Geschichte und Ostbelgien gemacht hat. Und vor 28 Jahren hatte er, und das ist das Schöne, oder Schöne, das ist irgendwie der Zufall, ich sitze ja jetzt gerade in Trier, ne? Wie hast du es eben genannt? Drittes Weltdorf?
Ich weiß nicht, in irgendeinem dritte Weltdorf, wobei das stimmt ja nicht, also ich meine, ich sitze in Krefeld, ich darf jetzt irgendwie nicht groß.
Ja, jetzt gibt es glaube ich einen Shitstorm, also ich glaube, dass Trier gegen Krefeld gewinnt. Trier ist eine wunderschöne Stadt, nein, aber auf jeden Fall in Trier hat Carlo Lejeune damals seine, wenn ich es richtig sehe, seine Dissertation geschrieben, Doktorarbeit, und vor 28 Jahren, ist ja wirklich eine Ewigkeit her. Manche Menschen sind so lange noch gar nicht auf der Welt, die uns vielleicht hören. Und,
ich auch nicht.
Ich weiß, Janis. Sag's,
du warst da schon mündig und ich war noch nicht geboren.
Ja. Nein, aber letztendlich ist es ja Ewigkeiten her. Seitdem hat er wirklich Großes geleistet. Aber trotzdem hat man eben, es gibt ja diese Plattform Vroniplak, die damals irgendwie gegründet wurde, wegen der Tochter Edmund Stoibers, so werden die ja immer genannt, diese Plattformen, wo man irgendwie Doktorarbeiten durchsucht, die heißen dann immer irgendwie Gutenberg-Gedöns oder Vroniplak. Und die haben eben rausgefunden und auch nochmal bewiesen, eben, wie man das ja im Netz heutzutage auch gut machen kann, dass es da wohl, dass da Plagiatsvorwürfe im Raum stehen, dass da irgendwie vielleicht abgeschrieben wurde oder nicht richtig zitiert wurde. Letztendlich gab es einen riesen Shitstorm in Ostbelgien. Es gibt ja auch in Ostbelgien, sag ich mal, so drei wichtige Medien. Ich sag mal, die öffentlich-rechtlichen.
Es gibt vier wichtige Medien.
Mit Radio Kontakt würdest du noch sagen, oder?
Nein,
oder?
Ich meine mit uns.
Ja, natürlich. Nein, also es gibt ein wichtiges Medium. Nein, es gibt ein wichtiges Medium, das ist der Staatssender, das ist Mulian Podcast.
Genau.
Und dann gibt es eben auch noch andere, die auch vielleicht zum Teil verfolgt werden. Das ist sowas wie, das heißt, das ist Grenzecho und der Belgische Rundfunk. Und dann gibt es eben so ein, sag ich mal, so ein Querschießer, Ostbelgien direkt, was ich aber ganz gut finde, damit wirklich viele Meinungen vertreten werden können und die Vielfalt letztendlich aus Ostbelgien direkt. Und da gab es, sag ich mal, wie man von der anderen Seite behauptet, ziemlich viel Hetze. Also wie man es ja auch kennt heutzutage im Internet gegen Carlo Lejeune. Und letztendlich ist ja noch nichts bewiesen, wenn ich es richtig sehe. Es ist ja noch nichts entschieden über das Plagiat. Aber es kursierte eben schon so viel Informationen im Netz, dass sich Carlo Lejeune jetzt dazu gezwungen fühlte, schon seinen Rücktritt anzukündigen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Janis. Genau.
Und das ist natürlich auch ein krasses Phänomen. Ich meine jetzt für alle deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, boah Gott, wie lange reden die jetzt noch über ostbelgische Politik? Die Franziska Giffey, die Familienministerin, hat ja im Moment das gleiche Problem in Deutschland. Da geht es auch um Plagiatsvorwürfe und sie sollte eigentlich für den Berliner Senat jetzt bald kandidieren und ist ja wie gesagt auch Familienministerin und da ist auch noch nichts entschieden und bewiesen, aber da gibt es eben auch Rücktrittsforderungen seitens der CDU, wenn sich das bewahrheiten würde, dass sie dann eben nicht im Ministeramt bleiben kann. Und ich finde das generell so ein Thema. Wie denkst du darüber, über Dinge, die ja weit, weit, weit zurückliegen und aber dann das jeweilige Amt, das man ja gerade im Moment innehat, betreffen und wo man dann irgendwie sich gezwungen fühlt, zurückzutreten?
Also ich finde das super schwierig, das zu sagen, weil einerseits, also ich persönlich sehe das folgendermaßen. wenn es sich tatsächlich bewahrheiten sollte, dass er damals plagiiert hat. Was, ne, es kann dann natürlich immer noch diskutieren, wo ist da der Unterschied zwischen oder die feine Linie zwischen bewusst betrogen und einfach falsch zitiert. Das sind ja auch, ne, das ist ja am Ende immer noch so eine Auslegungssache, in welchem Grad das Ganze stattgefunden hat. Und wenn das stattgefunden hat und wenn das alles bewiesen ist und wenn die Uni Trier zu diesem Schluss kommt, dann kriegt er seinen Doktortitel entzogen. So. Ich wehre mich aber so ein bisschen dagegen, dass das dann auch gleichbedeutend oder gleichsam bedeuten muss, dass er seine Posten und so weiter, die er aktuell innehat, deswegen aufgeben muss. Denn es ist ja nun mal so, den Posten, den er jetzt hat und den Job, den er jetzt hat oder gemacht hat bis zu seinem Rücktritt, den hat er nicht bekommen, weil er vor 28 Jahren einen Doktortitel an der Uni Trier gemacht hat, sondern weil er seitdem sich durch verschiedene Publikationen und so weiter und so fort einfach als Fachmann auf dem Gebiet ausgewiesen und bewiesen hat. Mhm. Ja, das ist ja nicht so gewesen, dass er damals, du hast den Doktortitel gemacht an der Uni Trier, dann geben wir dir mal diesen hohen Posten. Klar ist natürlich ein Doktortitel in diesem wissenschaftlichen Bereich bestimmt ein Türöffner. Aber
das denke ich eben auch, da ist der Punkt.
Nichtsdestotrotz schmälert das ja aber die ganzen anderen Verdienste nicht. Deswegen finde ich es super schwierig, da jetzt irgendwie, das ist ja so gefühlt die deutsche Keule. So, wenn irgendwas ist, dann schreien direkt alle nach Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt. Wobei, wie gesagt, das ja für mich nicht unbedingt Auswirkungen hat auf die Arbeit, die jemand macht. Und für mich, also mit Franziska Giffey ist für mich genau das Gleiche. Wenn sie, das ist jetzt irgendwie rein hypothetisch, angenommen, sie ist die beste Familienministerin, die Deutschland je gesehen hat und macht die tollste Politik und sorgt dafür, dass es allen Familien unfassbar gut geht, soll man auf so eine Person, die einen hervorragenden Job macht, wie gesagt, rein hypothetisch, ich will das jetzt nicht bewerten, soll man auf so eine Person verzichten, weil sie vor 20 Jahren mal irgendwo abgeschrieben hat. Und das finde ich halt, also bin ich halt eher nicht so für, muss ich gestehen.
Ja, ich bin ebenso deiner Meinung. Gleichzeitig muss ich natürlich auch ein bisschen die Gegenmeinung vertreten, ne? Damit Olli Kirschfink auch nicht unzufrieden aus diesem Podcast geht. Ich verstehe genau, was du meinst, und so würde ich es auch für mich selber sehen. Also wenn ich jetzt in der gleichen Position wäre, so, wenn ich denke, guck mal, die ganzen Verdienste, die ich jetzt seit 28 Jahren so habe, sieht man die denn gar nicht? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man durch einen Doktortitel möglicherweise zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn natürlich einen Türöffner hatte. Das heißt, das weiß es nicht in beiden Fällen. Ich weiß es bei Carlo de Jön nicht und auch nicht bei Franziska Giffey, inwiefern ihre Doktortitel sozusagen einen guten Start in den Beruf gegeben hat. Das heißt also einen Vorteil gegenüber anderen, einen Wettbewerbsvorteil gegeben hat, wodurch sie überhaupt erst in diese Position kommen konnten, wodurch sie jetzt in die Position gekommen sind, wo sie jetzt sind. Also das baut ja aufeinander auf. Und dann verstehe ich natürlich den Gerechtigkeitssinn vielleicht der Menschen in dem Sinne, dass man sich quasi auf unredliche Art und Weise in die ersten beruflichen Positionen gebracht hat, möglicherweise durch eine Doktorarbeit, wo man, ja, wie du selber gesagt hast, also vielleicht war es ja auch nicht wissentlich oder vielleicht war es auch fahrlässig, ne, dass man nicht richtig zitiert hat oder so, oder es schnell machen wollte zum Teil. Ich glaube, bei Carlo de Jön geht es um eine Einleitung vor allem auch und also es sind Teile der Arbeit, wo man diese Dinge gefunden hat, aber letztendlich, ja, ist es natürlich der Gerechtigkeitssinn der Menschen, der sagt, ja, du bist aufgrund deiner Doktorarbeit, haben sich andere Türen für dich geöffnet, wodurch du jetzt da bist, wo du jetzt bist. Auf der anderen Seite finde ich auch, muss anerkannt werden, was jemand in den letzten Jahren alles geleistet hat. Und wie du selber sagst, wenn jemand jetzt eine gute Arbeit macht, dann sollte dieser Mensch diese gute Arbeit natürlich weitermachen können, im Sinne aller. Also ich meine, davon profitieren ja auch dann alle. Wenn das dann gar keine Auswirkungen hat, dass der Doktortitel entzogen wird, zum Beispiel Franziska Giffey meinte, ja gut, dann trage ich eben diesen Doktortitel nicht mehr, bevor er überhaupt jetzt geprüft wurde. Aber so einfach kann es natürlich dann auch nicht sein, dass man einfach sagt, na gut, da habe ich eben keinen Doktortitel, aber sie ist ja jetzt schon in der Position, wo sie den Doktortitel möglicherweise nicht mehr benötigt. Aber vielleicht haben sich Türen damals für sie in Berlin geöffnet durch den Doktortitel. Also ich verstehe sowohl beide Seiten irgendwie. Deswegen muss man auch, finde ich, genau prüfen, wurde jetzt ja, wissentlich wirklich gefälscht, also oder war es auch eine Fahrlässigkeit in einer gewissen Form? Das müssen letztendlich auch die Universitäten dann prüfen.
Wie gesagt, also ich bin auch eigentlich ein Mensch mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Für mich gibt es nur, also ich mache nur für mich persönlich zumindest immer einen sehr großen Unterschied zwischen das, was dieser Mensch da verbrochen hat. Ist das jetzt eine Sache, mit der er irgendwie in irgendeiner Form der Allgemeinheit geschadet hat? Und das finde ich jetzt bei sowas eher nicht so. Also wenn mit so einem Fälschungsding, also ich weiß es nicht, welcher Tatbestand das wäre, wenn man dessen beschuldigt wird, ob es da irgendwelche rechtlichen Konsequenzen auch gibt, weiß ich zum Beispiel jetzt gerade gar nicht. Ob es da irgendwelche zivilrechtlichen Prozesse dann gibt, weil man sich irgendwas erschlichen hat. Aber selbst wenn es so wäre, dann wird halt der Doktortitel entzogen, dann kriegt man vielleicht noch eine Geldstrafe obendrauf und dann muss man den Kram halt eben neu machen, wenn man ihn neu machen möchte. Ich glaub ja sowieso, dass es in Deutschland und in Belgien noch irgendwie ein bisschen andere Auffassung hat, weil ja in Deutschland, wenn du einen Doktortitel hast, gehört das ja auch richtig zu deinem Namen. Und wenn es zu deinem Namen gehört, gehört es ein bisschen auch zu deiner Identität. Und wenn dann jemandem sowas weggenommen wird oder aberkannt wird im Nachhinein, kann ich schon verstehen, dass das da eher, bei Gutenberg war es ja damals auch so, kann ich verstehen, dass das so, genau, dass das irgendwie größere Wellen schlägt, weil ich glaube, bei uns steht ja bei niemandem Doktor dann im Personalausweis. Das ist ja bei uns wirklich zwischen Anführungsstrichen nur ein akademischer Grad. Dementsprechend, so, weißt du, wenn jemandem der Masterabschluss aberkannt wird, weil er irgendwie in seiner Masterarbeit Kacke gebaut hat oder weil irgendwie 10 Jahre später auffällt, oh, der hatte gar nicht alle erfolgreichen Prüfungen abgeschlossen, deswegen ist der jetzt ungültig, da wird auch kein Hahn nachkrähen. Also wird der auch niemanden interessieren. So. Ja. Das ist halt nur, weil es halt eben um diesen Titel geht. Und das, wie gesagt, das finde ich dann halt einfach ein bisschen schwierig. Ist natürlich jetzt in dem Fall von dem Carlo Jeune wirkt das natürlich so ein bisschen wie so ein Schuldeingeständnis zu sagen, bevor die Prüfung stattgefunden hat, ich trete schon mal zurück. So, das wirkt halt direkt so wie, ja, okay, der wappnet sich schon mal für, er weiß ja, was dabei rauskommt bei der Prüfung. Weiß ich auch nicht, wie clever das ist.
Und er hat ja im Vorfeld auch auf Social Media schon eine Stellungnahme geäußert. Ich war, glaube ich, vor ein paar Tagen, wo er auch sagt, dass er Fehler einräumt. Vor allem in seiner Einleitung, glaube ich, auf diese besonders eingegangen, dass er da Fehler einräumt und weiß, dass er da vielleicht nicht richtig zitiert hat, aber letztendlich ist der Kern seiner Arbeit, das sagt er eben auch, komplett von ihm selber. Und daher weiß er natürlich oder möglicherweise, dass man, wenn man das jetzt prüfen würde, eben den Doktortitel möglicherweise aberkennen würde. Und ich finde das eben auch, so wie das klingt, wirkt es nicht so, als hätte er jetzt irgendwie plagiiert. Sagt man plagiiert? Hast du eben gesagt, ne?
Ich glaube, man sagt plagiiert.
Ja, also, dass er wissentlich plagiiert hat, sondern dass er vielleicht, ja, wie man das ja manchmal, das kennt man ja auch von sich selber, ne, dass man mal irgendwie vielleicht einen wichtigen Kernteil oder so geschrieben oder gemacht hat und dann muss er auch noch eine Einleitung dahin und dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so gründlich gewesen. Das kann ja auch alles sein. Und ich finde, dafür sollten auf jeden Fall ganz andere Konsequenzen gezogen werden, als wenn jemand ganz wissentlich, ganz gezielt ein Plagiat macht oder ein Ghostwriter oder sowas engagiert oder wirklich so eine Arbeit ganz gezielt plagiiert, wirklich. Nämlich, du hast schon recht, also so ein Doktortitel ist ein Titel, den man mit sich rumträgt und in Deutschland vielleicht nochmal anders als in Belgien, aber es ist tatsächlich auch, ich meine, es bewerben sich 15 Leute auf einen Job und einer davon ist ein Doktor. Möglicherweise bekommt der Doktor den Job, weil er nochmal qualifizierter ist als die anderen, weiß man nicht. Und das ist ja, wir wissen ja beide, Karriere baut sich ja auf. Das sind ja Etappen und Schritte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre auf der Ernst-Busch-Schule gewesen und ich hätte mein Studium bei der Ernst-Busch gemacht, dann wäre ich möglicherweise am BE gelandet, am Berliner Ensemble oder in der Schaubühne in Berlin. Da wäre ich direkt in den geilsten Bühnen gelandet, so. Und wenn ich mit meiner Theaterakademie, wo ich jetzt war, private Schauspielschule in Köln, öffnen sich diese Türen nicht. Und das ist ja ähnlich mit einem Doktortitel oder wenn man behauptet, an einer Elite-Universität oder so gewesen zu sein, dass dadurch sich am Anfang andere Türen öffnen und daraus wieder erfolgend natürlich eine Karriere entsteht. Und das ist, denke ich mir, auch in Ostbelgien vielleicht ein bisschen anders als in Deutschland. Aber trotzdem gibt es ja auch andere Historiker, die vielleicht die gleichen Jobs hätten haben wollen, wie Carlo Lejeune, aber vielleicht diesen Türöffner in der Form so nicht hatten. Also ich setze einfach nur mal so Gedanken in den Raum. Ich bin absolut mitfühlend mit ihm und finde es ja auch schrecklich, dass das eine Leistung, sage ich mal, von 28 Jahren, die ihm ja nicht wegzunehmen ist, am Ende jetzt in irgendeiner Form zerstört wird, wegen eines solchen möglichen Plagiats.
Ja, und wir sind ja auch jetzt da super spekulativ unterwegs, nicht nur in der Frage, inwiefern er jetzt plagiert hat und inwiefern es einfach nur Fahrlässigkeit war, bla bla bla, was auch immer, sondern auch in diesem Vasentüröffner, vielleicht ja, vielleicht bei den ersten Jobs oder waren es eher die Publikationen, die dazu geführt haben, dass er jetzt die Stelle hat, die er hat, und hat er die Publikationen machen können und platzieren können, weil er einen Doktor hat, oder hat er das gar keinen? Das ist ja irgendwie, das ist so viel Mutmaßen, dass es super schwierig ist zu sagen, ja, dieser Doktortitel ist die Grundlage für seinen ganzen Erfolg und deswegen sollte man ihm seinen ganzen Erfolg absprechen. Das finde ich halt super, super schwierig.
Finde ich genauso wie du, ja.
Weil, keine Ahnung, wenn du jetzt, weiß ich nicht, angenommen, du hättest irgendwie damals, weil du hättest dann nicht mal, angenommen, du wärst an der Ernst Busch gewesen und hättest aber den Abschluss da gemacht, weil du jemandem seinen Schlussmonolog geklaut hättest. Weil das ist ja das, was man damit irgendwie vergleichen müsste. Und ja. Damit hättest du dann deinen Abschluss gemacht und damit hättest du jetzt wärst du jetzt irgendwie Oscar-Preisträger geworden. Dann wärst du ja trotzdem Oscar-Preisträger geworden aufgrund deiner jetzigen Leistung. Weißt du? Ich finde das irgendwie schwierig.
Ich verstehe das ja, aber ich meine, jeder Schauspieler weiß zum Beispiel, es gibt wahnsinnig gute Schauspieler, die keiner kennt. So. Es gibt wahnsinnig gute Schauspieler, die sicherlich auch einen Oscar hätten bekommen können, wenn sie die Chance bekommen hätten, zu einem Casting zu gehen und vielleicht Quentin Tarantino kennenzulernen. So, aber das ist ein bisschen der Punkt, sag ich mal, den ich eben meinte mit der Gerechtigkeit. Natürlich haben solche Menschen große Verdienste und sind berechtigt in ihren Positionen, aber andere haben möglicherweise die Chance dazu nicht bekommen. Und insofern hat man natürlich möglicherweise dem einen oder anderen einen Job damit theoretisch weggenommen, weil der zu dem Zeitpunkt eben keinen Doktortitel hatte oder so. Oder eben, nein, also ich verstehe ja, wie du es meinst. Ich sehe das genauso wie du. Es war mir einfach nur wichtig, so ein Gedankenspiel zu machen und beide Seiten zu beleuchten. Wir sind natürlich komplett ja spekulativ unterwegs. Ich meine, wir sind ja auch Mullejahren. Wir sind ja kein wissenschaftlicher Podcast. Wir haben jetzt niemanden von der Uni Trier eingeladen oder so oder Leute oder Historiker oder Menschen, die sich jetzt mit Carl Lejeune und mit seinem Fach auskennen oder mit Plagiatsvorwürfen wirklich rechtlich auskennen.
Nee, aber wir haben einen Korrespondenten nach Trier geschickt, der live vor Ort jetzt berichtet.
Ja, genau. Ich meine, jetzt können wir es ja sagen. Ne? Also der Grund, warum ich nach Trier gegangen bin, ist genau dieser, weil wir natürlich wussten, dass es diese Vorwürfe gibt. Und ich bin natürlich auch derjenige, der es geleakt hat.
Eigentlich. Du hast es geleakt. Ja. Du bist, also wenn wir hier im QAnon Verschwörungsmythos wären, dann wärst du der ominöse Q.
Definitiv. Und deswegen bin ich in Trier. Jetzt wissen wir die ganze Sache. Also langsam wird es aufgedeckt. Und das wichtigste Medium Ostbelgiens, Mullejahn, gibt das eben heute preis. Das wird eine Welle auslösen.
für mich ist das trotzdem eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel, wenn man jetzt das Johnny Depp nimmt, der ja in den Fantastische Tierwesen-Filmen, die Vorgeschichte oder eine der Vorgeschichten zu den Harry Potter-Ereignissen, der da ja den Widersacher von Dumbledore, Gellert Grindelwald, spielt. Also ich gehe jetzt nicht ins Detail für alle Harry Potter-Fans, die wissen, wovon ich spreche. Alle anderen wissen nur, Johnny Depp spielt einen großen Magier in einem sehr großen Film von Warner Brothers.
Ja.
Und der wurde ja jetzt auch von Warner Brothers gebeten, zurückzutreten und die Rolle nicht weiter zu spielen in den kommenden Filmen, weil er einen Prozess verloren hat, in dem es darum ging, also das ist ein Prozess, den, glaube ich, er angestrebt hat, in dem es darum ging, dass man, dass ein gewisses Magazin oder eine Zeitschrift ihn nicht mehr Frauenschläger nennen darf, irgendwie sowas, weil es ja Vorwürfe gibt, dass er irgendwie Ex-Freundinnen oder Ex-Frauen geschlagen haben soll und angegangen haben soll, was noch nicht bewiesen ist, aber er hatte, glaube ich, geklagt gegen irgendein Magazin oder irgendeine Zeitung, die ihn irgendwie als Frauenschläger oder was auch immer betitelt haben. Und weil er eben diesen Prozess verloren hat, weil der so ein bisschen als richtungsweisend gelten soll, so genau bin ich da auch gar nicht drin gewesen.
Ja, ich auch nicht.
Hat aber, Warner Brothers ihn jetzt ja gebeten, die Rolle abzugeben, was er auch jetzt gemacht hat. Krass, das ist zum Beispiel eine ganz andere Geschichte. So, ja. Wenn sich da wirklich herausstellen sollte, dass der seine Ex-Frau oder Ex-Frauen vermöbelt haben soll, ist es ein anderer Grund, jemanden, naja, zu einem Rücktritt zu bewegen, als ich habe damals mal abgeschrieben.
Ja, ja, das ist natürlich, das sind zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Themen. Da geht es ja sowieso, also ich meine, in der ganzen MeToo-Debatte mussten ja einige Menschen auch zurücktreten oder aus Serien aussteigen. Da finde ich sowieso immer, das ist nochmal auch ein Thema, da kann man auch nochmal fast eine ganze Podcast-Folge drüber machen, inwiefern ist das Werk eines Künstlers wichtiger als das Privatleben. Das Thema Michael Jackson und was weiß ich, es gibt ja ganz so viele Themen, erkennt man quasi dann die Musik von Michael, also ich meine, das ist ja ein großer Meister der Musik einfach gewesen, Michael Jackson beispielsweise. Das kann man ihm ja nicht aberkennen. Aber letztendlich kann man sich auch nicht loslösen von, auch das ist ja auch nie wirklich bewiesen worden, aber von den Vorwürfen, was er vielleicht mit Kindern gemacht haben sollte oder so. Das finde ich ja ganz schwer zu lösen und loszulösen und zu trennen. Dass man,
naja, ich höre immer noch gerne seine Musik und ich kann mir auch problemlos House of Cards angucken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Nur
genau, weil das war das zweite Beispiel, das ich gedacht habe, genau.
Ja, genau.
Ja. Aber das ist krass, ne? Letztendlich, dass man trotzdem das Bild ja nicht mehr los wird. Also, wenn du dir dann House of Cards anguckst, musst du vielleicht trotzdem daran denken. Oder wenn du, also ich weiß, eigentlich kann ich ein Michael Jackson-Lied auch hören, ohne daran zu denken. Aber trotzdem, da steht nun mal dann dieser große Elefant im Raum, den man so schnell dann nicht mehr los wird. Aber ja, das ist ein spannendes Thema. Also,
ja, aber letzten Endes ist es ja die gleiche Diskussion. Spricht man einem würde man einem Carlo Le Jeune alle seine Erfolge und seine wissenschaftlich wichtigen Arbeiten, also ich glaube, die sind bestimmt wissenschaftlich wichtig, das sagen Menschen, die sich damit auskennen, ich habe keine Ahnung.
Eben, ja, ich vertraue einfach mal den Menschen, die das sagen, ja.
Genau, würde man die ihm absprechen, nur weil er vielleicht seinen Doktortitel sich erschlichen hat. So, nein, die Arbeit, die er nachher gemacht hat, steht trotzdem, also für mich steht Arbeit, sei es jetzt künstlerische Arbeit oder wissenschaftliche Arbeit, trotzdem für sich selbst. Ne? Wenn Einstein seine Titel damals sich erschlichen hätte, hätte seine Relativitätstheorie trotzdem noch Gültigkeit und wäre eine große Revolution in der Physik. Und die wäre es auch so oder so noch. Deswegen,
ja. Aber das ist übrigens ein gutes Argument, Janis. Weil tatsächlich, ich meine, in dem Sinne, man macht ja wirklich was für die anderen. Also man leistet der Gesellschaft einen großen Dienst. Und wenn man das macht, dann ist es, jetzt blöd gesagt, eigentlich am Ende egal, wie man dahin gekommen ist, sondern wichtig ist, dass man dahin gekommen ist, weil man tatsächlich was Großes erfunden hat oder anderen Menschen geholfen hat. Und in dem Fall ist es ja so. Also Carlo Le Jeune hat ja offensichtlich große Verdienste. Wie aus Belgien sich auch geschichtlich sehen kann oder wie das weitervermittelt wird, ich bin auch nicht im Fach, es wäre jetzt auch wieder so gefährliches Halbwissen alles, aber letztendlich lassen wir Fachmänner zu Wort kommen, die man ja lesen kann in den ostbelgischen Medien, die auf jeden Fall ganz klar sagen, dass er auf große Verdienste zurückblicken kann. Und bei Franziska Giffey kann man ja auch ähnlich sagen, dass das eine herausragende politische Karriere ist, die sie da macht. Und sie ist ja auch, ich meine, sie ist durch den schlimmsten Stadtteil Berlins gegangen, nämlich Neukölln. Also wer es schafft, in Neukölln zu regieren, der ist auf jeden Fall ready für ein großes Amt.
Echt, ist Neukölln das Schlimmste? Ich habe immer gedacht, irgendwie, du musstest Richtung Marzahn gehen.
Ja, das ist, glaube ich, vielleicht noch schlimmer. Aber Neukölln ist auch erstens riesengroß. Ich weiß nicht, wie, also Neukölln ist nur ein Stadtteil, aber hat mehr Einwohner als so manche deutsche Stadt, würde ich mal sagen. Und es gibt schon große Herausforderungen in Neukölln. Das muss man wirklich einfach sagen. Es verändert sich, wie in Berlin sich immer alles verändert. Neukölln wird ja immer mehr zum Hipviertel, aber das war durchaus mal anders. Und da gibt es ja schon ein sozialer Brennpunkt, kann man sagen. Und deswegen hat sie ja auch so großes Aufsehen erregt. Also letztendlich ist das ein Meilenstein für ihre Karriere gewesen, dass sie das so gut gemanagt hat. Ja. Und das muss man ja einfach lassen. Also ich meine, diese Frau, ich bewundere diese Frau auch, also unabhängig davon, von dem, was ich jetzt weiß mit dem Plagiatsvorwürfen, ich finde das eine tolle Politikerin. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Und deswegen ist sie auch möglicherweise, wie du selber sagst, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, egal wie es dazu kam. Der spirituelle Grosch würde jetzt sagen, das Universum hat gewollt, dass diese Frau in diese Position kommt, egal über welchen Weg. Und damit ist das eben auch gut. Und ich wünsche mir für Carlo Lejeune, der ja jetzt ja wirklich seinen Rücktritt ja, angekündigt hat, dass es auf jeden Fall einen adäquaten Job für ihn geben wird, einen anderen adäquaten Job, wo er wieder auf jeden Fall, ja, auf sein Potenzial zugreifen kann. Das wäre ja einfach, das wäre, glaube ich, einfach traurig, wenn das nicht geht.
Das stimmt. Also wär super schade, wenn so eine Geschichte dazu führt, dass eine wissenschaftliche Größe auf dem Gebiet dann plötzlich irgendwie an den Rand gedrängt wird und seine Arbeit nicht mehr machen kann.
Und wir wissen ja
Das
beide,
wäre
wie
schade.
klein Ostbelgien ist. Also ich meine, heute ist mal so
Oh
der
ja.
Ostbelgien-Podcast. Mal gucken,
Heute geht's voll auf Ostbelgien, ja.
Nein, aber ich meine, Ostbelgien hat nun mal 80.000, sagen wir mal grob 80.000 Einwohner. Das ist einfach sehr klein. Wenn du in Ostbelgien so ein Problem hast, dann ist es innerhalb Ostbelgiens sehr, sehr, sehr schwierig, wieder Fuß zu fassen. Weil entweder sucht man sich außerhalb Ostbelgiens dann was, oder man geht eben, weil man sagt, okay, er hat jetzt sozusagen seinen Posten geräumt wegen des Plagiatsvorwurfs und damit ist es auch erledigt. Damit schwamm drüber und jetzt kann er wieder etwas anderes machen. Ich glaube,
Aber die Ostbelger sind aber nicht Schwamm drüber Menschen.
ja.
Wir Ostbelger sind so richtig nachtragende. Das wird auch nie vergessen. Du wirst vermutlich in 20 Jahren wirst du in diversen ostbelgischen Online-Foren noch darüber lesen können. Ja, damals hat auch der und der dies und das gemacht. Ist recht, wenn es da um politische Sachen geht, weil er irgendwie, ich weiß nicht, ob sein Posten unter Sonderbeauftragter der Regierung in irgendeiner Form fällt, keine Ahnung. Auf jeden Fall
Ja, das
wird da ja schon wieder diskutiert,
ja.
dass er ja eingesetzt worden ist da von der Regierung und das irgendwie dann direkt wieder ein Licht darauf wirft. Und alles, was politische Diskussion ist, das kühlt niemals ab in Ostbelgien. Also,
Ja.
da gibt es ja jetzt immer noch bei irgendwelchen politischen Debatten, das ist ja in Deutschland nicht anders oder nicht viel anders, wird er ja noch. Total fernab von irgendwelchen Themen, dann irgendwie rumdiskutiert. Ja, aber Ihre Partei hat vor 47 Jahren damals genau das Gleiche gemacht. Ja, ist
Ja.
gut.
Aber ich meine, man darf nicht vergessen, auch Helmut Kohl beispielsweise war am Ende der Kanzler der Einheit und trotzdem hing die Spendenaffäre immer ganz groß mit dran. Also die ist ja auch nie losgeworden. Das ist generell ein Phänomen, wo Menschen immer wieder drauf eingehen, also immer wieder in die Wunden pieksen und das nicht vergessen wollen. Aber in Ostbelgien ist es, sage ich mal, so überschaubar, dass es nochmal besonders schwierig ist, wenn du da so in so prominenter Position da an Pranger gestellt wirst, dann wird es tatsächlich schwierig.
Ja, du kannst da nicht durch die Stadt laufen, ohne dass alle Leute quasi mit dem Finger auf dich zeigen.
Ja.
Das ist ein bisschen. Also man kann
Krass.
auf jeden Fall sagen, für Carlo Lejeune ist das beschissene Jahr 2020 gerade noch ein bisschen beschissener geworden.
Ja. Stimmt, das ist eine gute Überleitung, Janis. Unglaublich, unfassbar.
Das
Nämlich,
war uiuiui.
nee, wir haben ja im Vorfeld gesagt, beziehungsweise jemand hat uns geschrieben, tatsächlich bekommen wir auch manchmal Post. Ihr könnt uns übrigens alle schreiben. Wo kann man uns schreiben eigentlich, Janis? Über welche Form kann man uns erreichen?
Man kann uns erreichen über sämtliche Online-Netzwerke, also nicht alle, aber fast. Man kann uns über Instagram erreichen bei @mulianpodcast. Man kann uns auf Facebook erreichen, Mulian, Deutschlands belgischer Podcast. Und man kann uns natürlich auch per E-Mail erreichen, mulianpodcast@gmail.com. Das sind sämtliche Kommunikationswege. Und wenn man sich auf meiner Website rumtreibt, kann man auch mich persönlich noch anrufen. So, das sind sämtliche Kommunikationswege, wie man uns erreichen kann. Und wir freuen uns da auf jeden Fall immer über Feedback, Themenvorschläge und so weiter und so fort. Was für uns wirklich wahnsinnig wichtig ist, das ist, sagen wir nicht nur so, um irgendwelchen Traffic zu generieren, sondern es ist wirklich wichtig, immer so ein bisschen Feedback zu bekommen, damit wir auch wissen, in welche Richtung wir uns und dieser Podcast sich weiterentwickeln soll. Also,
Genau, da freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn das
ja.
kommt. Und du bist eben auf eine ganz spezielle Mail eingegangen, nämlich da ging es um das Jahr 2020.
Genau, uns wurde nämlich, also wir wurden gefragt, ob wir für uns irgendwie schon so ein privates, berufliches Fazit ziehen können für 2020. Und da stand diese Nachricht auch drin, dass die Person sich sehr freut, wenn 2020 endlich vorbei ist und ja, dann das neue Jahr kommt. Was ein Thema ist, wo ich tatsächlich mit meiner Freundin auch letztens noch drüber gesprochen habe, auch mit Kollegen, weil ich habe das Gefühl, dass es gerade so eine, ja, so ein bisschen so eine mentale Bewegung ist, möchte ich fast sagen, von ganz vielen Menschen irgendwie so das Ende dieses Jahres herbeisehen, weil sie denken, 2021 wird besser. Ich habe, also es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob sehr viele Menschen sich wünschen, dass dieses Jahr endlich vorbeigeht. Und ich habe mich auch selbst dabei erwischt, dass ich gesagt habe, ja, im Januar ist endlich alles anders. Und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, echt? Wird sich da jetzt wirklich was ändern?
Ja. Also ich finde das auch ein wahnsinnig spannendes Thema, also wie man sowas auch sieht, so von wegen, ich kenne viele, die das Jahr verfluchen, das Jahr 2020, aber ich kenne auch viele, die sagen, ja, aber es ist auch viel Neues passiert, es ist viel an die Oberfläche geschwemmt worden, es ist viel, auf vieles ist wirklich sehr gut aufmerksam gemacht worden, das ist so ein bereinigendes Jahr, so ein in die Wunde, Finger in die Wunde stecken, ja. Also ich finde auch tatsächlich, Hannes, wir sollten Ende des Jahres auch wirklich eine Folge machen, wo wir uns komplett damit vielleicht befassen, mit diesem Rückblick oder
das weil machen wir.
Da ist viel Potenzial drin. Und ja, generell überhaupt, ich meine, das ist ja eine Einstellungssache von Menschen, die sagen, ja, nächstes Jahr wird alles besser. Und die quasi mit dem neuen Jahr oder mit Silvester irgendwie glauben, dass im nächsten Jahr alles besser wird. Das kann man ja auf ganz viele Lebensbereiche wie soll ich sagen, das kann man auch übertragen auf andere Lebensbereiche. Ich bin so jemand nicht. Ich denke nicht, dass am 1. Januar die Welt anders aussieht als Ende Dezember oder so. Das wird in kleinen Etappen sich vielleicht verändern. Also mit dem, zum Beispiel mit dem Impfstoff, von dem wir sicherlich erst in einem Jahr Nutznießer werden. Ich glaube nicht, dass es früher sein wird. Und das Jahr 2021 wird ähnlich beginnen, wie das Jahr 2020 aufhört. Also da so ein Heilsversprechen zu haben, ich denke nicht, dass es mit dem Jahreswechsel da eine Änderung gibt. Und ich blicke auch nicht so negativ auf das Jahr. Ich meine, guck mal, wir beide reden jetzt gerade miteinander. Das ist zum Beispiel entstanden durch die Pandemie, sag ich mal, und durch den Lockdown. Gibt es den Mullejahn-Podcast. Und ich finde auch, auf der Welt hat sich vieles verändert. Viele sind auf die Straße gegangen für Black Lives Matter, was weiß ich. Vielleicht hat das mit der Pandemie nichts zu tun, aber ich glaube, es hat es nochmal alles bestärkt. Trump ist, sage ich mal, abgewählt.
Also, ja, vielleicht.
Ja, man weiß es nicht. Der Klimawandel gerät nicht in den Hintergrund durch die Pandemie, sondern vieles wird neu diskutiert über Autos und wie sehr man Dinge subventionieren soll oder nicht. Oder man sieht in Pandemien plötzlich, wie viel Geld mobil zu machen ist. Warum kann man das nicht für den Klimawandel machen auch? Also ich habe das Gefühl, es wird heftig diskutiert. Sowohl global wie auch für jeden Einzelnen werden nochmal Dinge auf den Prüfstand gestellt. Ist meine Arbeit eigentlich die richtige für mich? Oder soll ich vielleicht auch was verändern? Ist vielleicht das Modell, das ich bisher lebe, nicht mehr zeitgemäß? Auch in meinem Beruf denk ich viel darüber nach, wie fragil dieser Bühnenberuf ist und wie gut das Digitale aber weiter funktionieren kann, dass gar nicht davon tangiert ist. Also im Moment alle Theater sind dicht, aber gedreht wird weiter munter gedreht wie zuvor, nur mit anderen Sicherheitsvorkehrungen. Also es muss man überhaupt noch überall hinfliegen zu Konferenzen oder kann man auch Zoom-Meetings abhalten? Man sieht die Vor- und Nachteile von Zoom-Meetings. Natürlich kann man nicht alles digital machen, aber zum Teil kann man Dinge digital machen. Also ich finde, vieles hat sich in diesem Jahr auch, ich will es gar nicht schönreden, aber über vieles denkt man anders nach und es beschleunigt wie durch ein Brennglas den Prozess, der sowieso schon in Gange war. Und der aber jetzt durch diese Pandemie einfach verschnellert wird, auch die Digitalisierung, dass der Einzelhandel zum Teil ausstirbt, das ist ja nichts Positives, aber das ist ja, sind ja Dinge, die trotzdem sowieso passieren, nur jetzt in beschleunigter Form. Also muss man gucken, wie reagiert man darauf, was macht man da? Also ich
finde, oder rettet sich der Einzelhandel vielleicht dadurch, dass er jetzt gezwungen ist, endlich auch auf digitale und Online-Infrastrukturen zurückzugreifen, um irgendwie Bestellungen anzunehmen und zu verarbeiten? Wer weiß, vielleicht hilft das dem Einzelhändler, der jetzt eben diese Maßnahmen ergreift, in Zukunft zu bestehen, was er nicht getan hätte, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte und früher oder später von Online-Händlern kaputt gemacht werden würde. Weiß man nicht, vielleicht.
Ja. Guck mal, mich hat es in ein Festengagement gebracht. Ich hätte das jetzt nicht angenommen ohne Pandemie. Und am Ende bin ich sogar glücklich über diese Entscheidung. Auch wenn das natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, in einem subventionierten Theater zu arbeiten, das gerade nicht auftreten darf. Das ist ja auf Dauer kein Modell. Natürlich muss jedes Theater irgendwann spielen und Einnahmen haben. Das geht nur temporär mit solchen Lockdowns. Aber letztendlich, also wenn wir ja auf unsere persönlichen Geschichten auch mal eingehen, ja, ziehe ich persönlich nicht unbedingt ein negatives Fazit aus dieser Pandemie. Ich habe Berlin besser kennenlernen können dieses Jahr, weil ich viel Zeit dafür hatte. Ich habe auch privat mehr Zeit verbringen können, für was man sich vielleicht sonst keine Zeit genommen hätte. Ich habe mich entschieden, nach Trier zu ziehen. Werde ich mal später ein Fazit ziehen können, ob das eine gute Entscheidung war. Aber im Moment fühle ich mich damit wohl. Und keine Ahnung, ich ziehe gar nicht unbedingt so ein negatives Fazit daraus. Wie ist es eigentlich für dich, so sozusagen mit Homeoffice, und bei dir hat sich ja auch viel verändert in dem Jahr?
Ich find's noch ein bisschen schwierig, das zu sagen, abgesehen davon, dass ich Homeoffice total kacke finde und ich hasse Homeoffice, weil ich, also gerade so als Kreativer, für sich alleine vor sich hinzuarbeiten, finde ich doof, und generell zu Hause zu arbeiten, finde ich auch doof, weil mein Zuhause ist mein Zuhause, das ist mein Rückzugsort, und das ist jetzt kein Rückzugsort mehr, weil Arbeit und Privatleben jetzt quasi eins geworden sind, und das finde ich ganz furchtbar und ganz schrecklich, deswegen nervt mich das ehrlich gesagt ziemlich, weil ich natürlich noch... Ich bin ja einer der wenigen Glücklichen, deren Beruf von der ganzen Situation überhaupt gar nicht beeinflusst wurde, abgesehen davon, dass ich jetzt zu Hause arbeite. Aber es hat sich nichts an meiner Arbeit, an meiner Arbeitszeit, an meinem Gehalt, es hat sich nichts geändert, für mich, wirtschaftlich zumindest. Wofür man ja sehr dankbar sein muss in der ganzen Zeit. Aber ich glaube auch, dass das 2020 ein Jahr werden wird, was uns bestimmt auch im Kreativbereich und im künstlerischen Bereich einige Entwicklungen gebracht hat. Ich glaube nur, dass es dauern wird, bis wir das zu schätzen lernen, weil halt einfach die negativen Punkte, vor allem für so viele Menschen, die ihre Arbeit verloren haben oder deren Geschäfte kaputt gegangen sind durch die Zeit, weil das einfach alles sehr überschattet. Aber ich glaube, dass man vielleicht in zwei, vielleicht in drei oder vier Jahren zurückblickt und dann sich darauf fokussieren kann, was einem dieses Jahr vielleicht alles gebracht hat. Aber aktuell ist es tatsächlich auch für mich noch ein bisschen zu früh, weil jedes Mal, wenn ich denke, ja, stimmt, du hast den Podcast gemacht, du hast das zweite Magazin rausgebracht, du hast angefangen mit diesem und jenem künstlerischen Projekt. Sobald ich versuche, an was Positives zu denken, wird mein Kopf direkt überflutet mit Gedanken wie, boah, aber dafür sitzt du seit gefühlt 9 Monaten nur zu Hause und das kotzt dich ziemlich an. Also ich bin noch nicht bereit für positives Fazit.
Ja, also ich meine, das sind echt so Riesenthemen. Ich habe das Gefühl, dass wir dafür auch noch ganze Sendungen machen müssen, weil wir jetzt natürlich sehr viel über Plagiate gesprochen haben. Aber das Thema zum Beispiel Vereinsamung ist auch ein nicht unwichtiges, dass das noch große Langzeitschäden mit sich bringt, finde ich. Also Leute, die alleine leben und jetzt nicht in Wohngemeinschaften oder in Beziehungen wohnen, die wo wenig körperlicher Kontakt stattfindet, wenig wirklich naher sozialer Kontakt stattfindet. Bei erwachsenen Menschen, die können es vielleicht noch irgendwie eine Zeit lang aushalten. Bei Menschen, die psychisch krank sind, wird es auf jeden Fall ein Riesenthema. Bei Kindern frage ich mich auch zum Teil, wie Kinder gerade aufwachsen, was es mit ihnen psychisch zum Teil machen wird. In Gesichter zu schauen mit Masken. Und wenig Mimik zu sehen, auch weniger Körperkontakt und Nähe zu bekommen, als wir das jetzt einfach ganz normal gewohnt waren. Da gibt es sicherlich auch später viele Studien drüber. Ich weiß nicht, ob es eine höhere Suizidgefahr zum Beispiel auch gibt, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich würde vermuten, also häusliche Gewalt weiß man ja schon, auf jeden Fall steigt dadurch. Also da gibt es ja durchaus noch viele Dinge, die hervorkommen, die mindestens genauso schlimm sind wie Corona selbst. Und natürlich, wie du selber sagst, die wirtschaftlichen Folgen für manche Branchen. Andere wiederum profitieren sogar davon und der Laden boomt so wie noch nie. Und andere müssen, werden pleite machen oder ihnen geht es wirtschaftlich schlechter. Ich habe, wie gesagt, noch meine Rettung gefunden in einem Festengagement, aber trotzdem mache ich keinen Hehl daraus, dass ich in der freien Wirtschaft mehr verdient habe. Und so geht es ja vielen, die jetzt einfach ein bisschen kürzer treten müssen. Und das ist schon, auch nicht ohne, das will ich auch nicht wegreden.
Nee. Aber ich, also du hast recht, also in 10 Minuten bekommen wir dieses Thema definitiv nicht besprochen.
Das stimmt.
Das wird dann, wir machen dann einfach einen Silvester-Podcast, wo wir darüber sprechen.
Die Mullian-Silvesternacht.
Die Mullian-Silvesternacht. Wir wollten ja tatsächlich auch schon super lange mal, also wir hatten ja von vornherein eigentlich gesagt, ja, das, da du ja jetzt in Trier bist und so, kriegen wir das ja bestimmt noch mal hin, den Podcast tatsächlich beieinander, miteinander, räumlich miteinander aufzunehmen. Was ja irgendwie jetzt gerade auch nicht so funktioniert. Ich sah uns nämlich schon, weiß ich nicht, schön im Spätsommer in Trier an einem Weinberg sitzen und schlürfend da eine neue Podcast-Folge aufnehmen.
Ja. Aber wie verrückt, ne, Janis? Also wir haben jetzt jede Folge angefangen mit den Livestreams auf Instagram und dann über den Podcast hinaus. Wir haben uns noch keine Folge physisch gesehen und auch übrigens, seitdem wir das begonnen haben, sind wir uns ja auch privat nicht einmal begegnet. Also dieser Podcast ist eigentlich sinnbildlich für das, was auf der Welt gerade geschieht zum Teil, nämlich eine Digitalisierung, die ich jetzt sehr genieße und dafür sehr dankbar bin. Sonst hätten wir es nämlich nicht machen können. Aber gleichzeitig ist es auch total traurig. Also ich hoffe, dass es bald mal dazu wieder zu einer richtigen Präsenzbegegnung kommt, sage ich mal.
Wobei Präsenzbegegnungen waren bei uns ja sowieso immer super schwierig, weil wir immer nie da waren, wo der andere war.
Ja.
Deswegen ich glaube, unsere Präsenzbegegnungen, boah, die lassen sich an maximal 2 Händen abzählen.
Ja, verrückt.
Glaube ich, maximal 2.
Wie du meinst, wir haben nur 2 Begegnungen gehabt? Nein.
Nee, ich meine 2 Hände, also maximal 10.
Ich wollte nicht sagen, hallo.
Nee.
Also 10, aber ich weiß nicht, ob es 10 waren. Ich weiß auch nicht, ob es 10 waren. Das weiß ich, glaube ich, auch nicht. Also ich würde auch maximal sagen dann. Also ich glaube, es waren keine 10 Begegnungen. Ja. Du hast recht,
ich
also das wär 1,5 Hände oder so.
Es waren 1,5 Hände, die wir uns gesehen haben, ja. Verrückt.
Nein, das ist verrückt.
Also das, ich finde, das ist auf jeden Fall, also ich halte ja nicht so viel von diesen Silvester-Vorsätzen, weil im Endeffekt, was ändert sich vom 31. Dezember auf den 1. Januar anders, als sich von heute auf morgen ändert? So, es ist ja nur ein neuer Tag. So, eigentlich könnte man jeden Tag sagen, so, ich fasse mir gute Vorsätze für morgen. Es wäre vermutlich sehr viel effektiver, wenn man sich immer nur für den nächsten Tag oder die nächste Woche Vorsätze fassen würde, damit man nicht anfängt, Sachen aufzuschieben, weil, ja. Ne, wenn man, das ist ja das große Problem mit Silvestervorsätzen. Jedes Jahr sagen 1/3 der Menschen, mein guter Vorsatz ist, mehr Sport zu machen. Und damit, an diesen Vorsatz denkt man dann vielleicht wieder im Oktober. Aber wenn man sagt, mein guter Vorsatz für morgen ist, mehr Sport zu machen, ja, dann musst du morgen Sport machen.
Ich gehe noch weiter, Janis. Heute.
Ja,
heute. Du willst mehr Sport machen? Raus, an die Luft, mach Sport. Nein, das ist nämlich das, was ich eben meinte mit Fazit 2020, 2021. Das ist eben nämlich eben der Punkt. Man glaubt irgendwie, okay, da ändert sich was zwischen dem 31.12. und dem 1.1. Nein, klar, es ist ein Jahr, also es ist schön, dass wir die Symbolik haben, uns ins neue Jahr reinzufeiern, was zu wünschen und alles, aber es gilt wirklich, da kurzfristig zu denken. Also für mich hat auch zum Beispiel auch im letzten Jahr, von 2019 auf 2020, war ich ganz normal auf Tournee. Ich war mit einem Stück auf Tournee, wir haben im Dezember geprobt und schon gespielt und im Januar weitergespielt, im Februar weitergespielt und dann kam das große Veränderungsding, nämlich dieser Lockdown. Das war für mich eigentlich fast eher der Jahreswechsel, der hat eher für mich im Februar, März begonnen.
Ja.
Nämlich da hat sich wirklich was verändert und so wird es umgekehrt auch möglicherweise 2021 sein. Das wird nicht ganz so abrupt kommen, aber plötzlich werden sich wieder Dinge verändern durch möglicherweise Medikamente, durch Impfstoff, was weiß ich, dass auf einmal wieder vielleicht mehr soziales Leben stattfinden kann, in kleineren Schritten möglicherweise. Und deswegen gilt es, glaube ich, auch eher jetzt, wie du selber sagst, Vorsätze für heute zu finden und für morgen und vielleicht für diese Woche. Und darüber hinaus können wir sowieso, ehrlich gesagt, im Moment sowieso nicht richtig planen und generell im Leben, was weißt du, was übernächste Woche ist? Das weiß auch keiner. Deswegen macht es Sinn, das nicht immer aufzuschieben oder eben mit Jahresvorsätzen ist es ja sehr oft so, dass man dann irgendwie die ersten Tage vom neuen Jahr dann den Vorsätzen nachgeht und sie dann über Bord wirft, eben sowas wie Sport machen oder sich anders ernähren, was weiß ich was, das macht man dann ein paar Tage, 2 Wochen und dann ist es wieder vorbei.
Genau. Deswegen, boah, wir sind wieder in super tiefgründige und philosophische Dinge ja. abgerutscht. Aber das ist tatsächlich eine ganz schöne Botschaft zum jetzt auch fast schon Ende dieser Podcast-Folge. Keine Jahresvorsätze fassen, sondern immer nur Vorsätze für heute fassen.
Damit man sie ja, wenn auch ja fast so macht. Gedankenmelodie, ja. Der Mulian wird Gedankenmelodie. Aber Lust, nee, aber und Janis achtet auf die Zeit, was ist mit dir passiert, Janis? Also, was hast
ich
du,
weiß auch
hast
nicht.
Hast du dich verändert? Weißt du noch, ich war doch der Zeitpolizist und jetzt guckt der Janis genau auf die Uhr. Guck mal, wir haben nur noch 5 Minuten.
Wir haben nur noch 5 Minuten, dann müssen wir. Nee, so war das ja auch nicht gemeint.
Nein, aber du hast ja vollkommen recht. Ich bin total stolz auf dich, Janis, dass du solche Dinge im Auge und im Blick hast.
Ja, nachdem ich eben schon wieder auf dich gewartet habe, meinst du?
Ach, es ist schon wie so ein altes Ehepaar ein bisschen, ne? Wir wissen schon, ja, wenn der Grosch sagt, wir nehmen hier um 12 Uhr auf, dann wird es auf jeden Fall 12 Uhr 13 oder so.
Ja, weil du schriebst, glaube ich, dann auch irgendwie 10 Minuten vorher so, ja, Grosch hier wird 11:55 und um 11:55 da saß ich und habe gedacht, ja, wo ist er jetzt?
Ja, nein, das tut mir leid, Janis. Wir kennen uns ja schon so ein bisschen.
Und, ja, ich habe mich auch auf gar nichts anderes eingestellt, muss ich sagen.
Ja, ja. Aber da muss ich mich auch bessern. Du hast mir jetzt gezeigt, wie man sich bessern kann in Sachen Zeitplanung innerhalb des Podcasts. Da imponierst du mir sehr. Jetzt muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich unsere Termine dann auch wirklich auf die Minute genau einhalte.
Genau. Ja. Genau, genau. Lieber Raphael, ich nehme dann mal meine Aufgabe als Moderator für diese heutige Folge war, indem ich sage, es hat mir großen Spaß gemacht und ich finde es jedes Mal wieder aufs Neue erstaunlich, wie wir ohne einen größeren Plan als, hey, wir haben hier 1, 2, 3 Sachen, über die man mal irgendwie eben sprechen könnte, wie daraus vernünftige Folgen werden mit ja, fast schon metaphilosophischem Outcome am Ende, finde ich ganz grandios.
Hast du sehr schön gesagt, aber das ist eben Mulian. Mulian entsteht aus das dem Moment. Mulian. Also viele der Dinge konnten wir nicht planen, die wir heute geredet haben. Und das ist echt, das wird immer besser, lieber Janis.
Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall, Raphael, vielen, vielen lieben Dank für diese nette Sonntagsplauderei am Morgen. Und an alle da draußen, die uns jetzt natürlich direkt ab Punkt 14 Uhr zuhören. Vielen Dank, dass ihr auf uns gewartet habt und ihr uns treu bleibt, auch wenn Mulian nicht wie gewohnt schon um Mitternacht online kam. Und natürlich auch wieder die Aufforderung, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema habt, über das wir heute gesprochen haben, beziehungsweise die Themen, über die wir heute gesprochen haben, oder Fragen an uns oder Themenvorschläge oder Wünsche, Glückwunschbekundungen dazu, wie hübsch wir sind, dann richtet die bitte an uns entweder über unseren Instagram-Kanal @MulianPodcast, über unsere Facebook-Seite Mulian oder über mulianpodcast@gmail.com per Mail. Und damit, Raphael, verabschiede ich mich in den Sonntag.
Ja, also hast du wunderschön gesagt, Janis. Und ja, war mir eine große Freude. Wir planen jetzt nicht weiter als die nächsten 2 Wochen, das haben wir gelernt aus der Folge.
Genau.
Und dann sehen wir uns nämlich schon und hören uns vor allem nämlich wieder. Und da freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch. Also, Leute, schönen Sonntag. Raphael, bis dann.
Ciao, ihr Lieben.
Ciao.